Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Mit Henning Hubert. Willkommen. Es geht heute um die Rolle des Films im Unterricht. Sehr beliebt als Füllmasse nach den letzten Klausuren und vor den Sommerferien. Wir klären, welches Potenzial im Film für Schule und Unterricht steckt. Vor den großen Ferien im Unterricht Filme schauen? Keine Seltenheit in deutschen Klassenzimmern und oftmals dienen sie wirklich nur als Füllmasse für die Unterrichtstage nach den Zeugniskonferenzen oder früher schon nach den letzten Klausuren bis hin zu dem wirklichen Ferienbeginn. Einen Film abspielen und so Zeit rumkriegen, weil die Hitze groß, aber die Motivation am Ende ist? Im Prinzip kann der Filmeinsatz im Unterricht wertvoll und lehrreich sein, dann wenn ein Video, ein Dokumentarfilm thematisch zum Unterrichtsstoff passt, sowie sorgsam ausgewählt und auch gemeinsam besprochen und interpretiert wird. Wenn mit der Technik alles stimmt, bieten Mediatheken speziell für Schulen online abrufbares Filmmaterial. Wir fragen, welche Formate sind geeignet? Was sorgt noch für Aufmerksamkeit in Zeiten hohen Videoclip-Konsums bei TikTok und YouTube? Wie fordern die veränderten Sehgewohnheiten der Schüler und Schülerinnen die Pädagogen heraus? Zur Frage, wie Filme gucken im Unterricht so ankommt und wie der Film als Medium in der Schule attraktiv bleibt, dazu interessiert uns auch Ihre Meinung, Ihre Erfahrung. Rufen Sie dann bitte die 00800 4464 4464 an. Das ist unsere Hörertelefonnummer 00800 4464 4464. Oder Sie mailen uns an campus@deutschlandfunk.de. Und dann gerne mit Ihrer Rückrufnummer campus@deutschlandfunk.de. Füllfilme vor den Sommerferien. Warum sie besser sind als Ihr Ruf. Das besprechen wir mit diesen Gästen. Alle sind sie zugeschaltet. In Berlin Susanne Meyer vom Verband Bildung und Erziehung, dort Bundessprecherin des jungen VBE, also Vertreterin etwa für die Referendare und Junglehrer im Schuldienst. Hallo Frau Meyer.
Hallo.
Frau Meyer, in Ihrer Heimat Rostock, Mecklenburg-Vorpommern, sind Sie Regionalschulrätin, also Lehrerin für die Klassenstufen 5 bis 10 und Ihre Fächer sind Deutsch und Sozialkunde. Würden Sie sagen, das sind auch Fächer, wo man klassischerweise mit Filmen gut arbeiten, gut unterrichten kann?
Ja, also ich kann auf jeden Fall in Sozialkunde Filme nutzen und in Deutsch natürlich auch Filme herstellen. Das nutzen meine Schüler gerne und es ist ein gutes Medium, um ja Verschiedenes darstellen zu können.
Unsere These war, dass es so vor den Sommerferien auch gerne mal benutzt wird, um vielleicht runterzukommen, zu entspannen, der Hitze zu begegnen. Ist da ein bisschen was dran?
Also ich denke schon, dass da auf jeden Fall was dran ist. Aber in erster Linie sollte man natürlich auch betrachten, dass es ein Film einen pädagogischen Zweck hat und dass dieser auch erfüllt wird. Man kann aber nicht leugnen, dass man zu Abschlussaktivitäten oder zum sozialen Zweck, zur Gruppenaktivität natürlich auch einen Film einsetzt, um bei großer Hitze zum Beispiel das zu füllen, was man am Ende natürlich auch freie Zeit hat und die freie Möglichkeit hat im pädagogischen Bereich, um auch Gruppenzugehörigkeit gerade nach Corona ein bisschen zu fördern. Dazu kommt natürlich auch, dass wir kein hitzefrei haben und dass wir in verschiedenen Bundesländern, ich habe mich da auch nochmal rückversichert, verschiedene Möglichkeiten haben, um dieser Hitze zu begegnen. Das heißt auch, man muss natürlich schauen, wie kann ich dann Räume nutzen, die vielleicht auch abgedunkelt einen Sinn erfüllen und auch einen Zweck haben, sodass ich dann auch den Film mal anmache, mit den Schülern zusammen sitze und sage, wir kommen mal runter und nutzen das. Aber man muss natürlich auch immer gucken, ob das das adäquate Mittel ist.
Also es wird immer wärmer, aber wir haben offiziell keine hitzefreie Möglichkeiten mehr, höre ich da raus. Aber das führt in eine andere Richtung. Aber auch interessant, diese Anmerkung von Ihnen vom Setting, das wird mich sehr interessieren. Professor Dr. Mathis Kepser von der Universität Bremen, unser nächster Gast. Er ist Professor für die Didaktik des Deutschen mit dem Schwerpunkt schulbezogene Medienwissenschaft. Willkommen, Herr Kepser.
Ja, einen schönen guten Nachmittag in die Runde.
Ja, das Setting, wie kann denn das gelingen, der Einsatz des Films in einem Klassenraum? An was muss ich da so alles denken?
Naja, zunächst einmal geht es darum, dass man sich als Lehrkraft vorweg überlegt, welche Kompetenzen, welche Lernziele möchte ich denn gerne mit dem Zeigen dieses Films bei meinen Schülerinnen und Schülern fördern. Und von der Überlegung heraus kann ich dann mir Gedanken drüber machen, mit welcher Methodik ich an den Film rangehe.
Mhm. Kinoatmosphäre?
Ja, in der Schule nur begrenzt. Deswegen gibt es ja auch das Kino, weil es eben ein einmaliger Seeraum ist, der sich eigentlich durch nichts wirklich ersetzen lässt. Aber auf jeden Fall ist Kino in der Schule mehr als zu Hause vorm Fernseher zu sitzen.
Und in Anwesenheit eines Lehrers einen Film schauen, das macht schon einen Unterschied als privat daheim?
Selbstverständlich. Also die sich daran anknüpfenden Filmgespräche werden unter Beisein der Lehrkraft natürlich, sagen wir mal, in gewisser Weise kontrolliert sein. Ne? Die Schüler werden nicht alles vielleicht so einfach raussagen, was sie im privaten Filmgespräch sagen würden. Auf der anderen Seite eröffnet aber eben dieses Setting ein intergenerationelles Gespräch über Film.
Ich begrüße als Dritte in der Runde Helena Haré. Sie sind Vorsitzende der Landesschülervertretung Thüringen. Willkommen in unserer Sendung.
Hallo.
Frau Haré, Sie gehen aufs Friedrich-Schiller-Gymnasium Weimar. Dort sind Sie auch Schulsprecherin und Sie sind in der 11. Klasse, also Abitur in einem Jahr.
Das ist richtig, genau, ja.
Und ich habe ja mit Ihnen Vorgespräch geführt. Elkas nennen wir auch mal. Sie sind ja wichtig, die Leistungskurse Geschichte, Bio, Deutsch und Englisch. Vierfach in Thüringen. Erstmal aus Ihrem Schulalltag würde mich interessieren, welchen Film haben Sie denn als letztes im Unterricht gesehen?
Das kann ich ganz genau sagen, denn das war erst gestern im Geschichtsunterricht, im Geschichtsleistungskurs. Und da haben wir einen Film zur Kolonialisierung in Afrika uns angeschaut.
Die ganze Stunde über?
Genau, ja.
45 Minuten füllte der Film?
Genau, und währenddessen sollten wir natürlich mitschreiben.
Hat das geklappt?
Ich glaube, das ist sehr personenbezogen.
Sie können das schon diplomatisch ausdrücken. Ja, Filme gucken schon vor den Sommerferien besonders beliebt, wäre so unsere These. Ist da was dran aus Ihrer Erfahrung?
Definitiv. Also in der Klausurenphase wird so gut wie gar kein Film geguckt, beziehungsweise wenn Filmmaterial verwendet wird, dann nur ein paar Minuten als Frequenz, als Zusatz, aber nicht um eine ganze Stunde zu füllen. Und das ist einfach auch dem geschuldet, dass man am Ende des Jahres meist nach Zensurschluss auch mehr Zeit hat, um sich einfach mal einen Film anzugucken und nicht mehr den Zwang hat, den Lehrplan noch erfüllen zu müssen.
Also eine allgemeine Position vielleicht für die Landesschülervertretung. Kann es ein zu viel an Filmen im Unterricht für Sie geben?
Definitiv. Wir sehen Lehr- und Filmmaterial so, dass es als Zusatz dienen kann, als zum Beispiel als Einstieg oder als Ende, um eine Diskussion beispielsweise im Sozialkundeunterricht einzuleiten. Aber es sollte auf jeden Fall nicht den klassischen Unterricht, wie man ihn kennt, ersetzen.
Mathis Kepser, was sagen Sie zu der Position? Und wenn wir auch das Beispiel dann mal haben, einen Leistungskurs und einen Dokumentarfilm zum Thema, ich nehme an, das wird dann auch prüfungsrelevant alles sein rund um Kolonialismus, muss man sich ja auch erstmal ein Bild machen. Ein Dokumentarfilm spricht doch erstmal nichts dagegen.
Überhaupt nicht. Aber man muss dabei bedenken, es ist eben ein Dokumentarfilm und kein Dokument. Und das ist ein Riesenunterschied. Denn ein Dokumentarfilm wird mit einer bestimmten Intention von den Produzenten, von den Filmemachern gestaltet. Sie setzen dafür auch bestimmte filmsprachliche Mittel ein, um bestimmte Effekte zu erzeugen. Sie vermitteln ein Geschichtsbild aus ihrer Perspektive. Und das macht die Sache eigentlich dann erst wirklich spannend, wenn man sich also nicht nur auf den Inhalt konzentriert und sagt, aha, also das und das ist damals passiert, sondern wie wird die filmische Erzählung eigentlich an uns Publikum, an uns als Publikum vermittelt?
Das ist spannend. Susanne Meyer, wenn Sie als Sozialkundelehrerin auch Filme einsetzen, differenzieren Sie davon zu den eigentlichen Quellen? Man kann ja auch ein Quellenstudium betreiben.
Ja, also das machen wir auf jeden Fall. Und ich bin auch ein Verfechter dafür, dass man nicht den gesamten Film nutzt und einfach das in die Menge spült, sondern dass man einfach auch wirklich Sequenzen aussucht, die die Diskussion bereichert, dass man einfach auch die Meinungsbildung der Schülerinnen und Schüler im Blick behält und ja auch da hilft, dass man Quellenanalysen betreibt und auch erklärt, was sind Fake News, woran erkenne ich das und so weiter. Mhm. Das ist natürlich auch wichtig für den Sozialkundeunterricht, um dann auch da voranzukommen.
Jetzt kam ein Beispiel. Ein Hörer hat sich bei uns gemeldet über die Telefonnummer 00800 4464 4464 und hat den Anrufbeantworter besprochen. Füllfilme vor den Sommerferien, warum sie besser sind als ihr Ruf, und erinnert sich an seine Schulzeit.
Ja, schönen guten Tag, hier ist Gerd Fischer. Mein Beitrag zum heutigen Thema ist, wir hatten einen Englischlehrer, der keinen Film gezeigt hat, sondern der hat vorne dann die Zeitung gelesen und hat nebenher ein Tonband laufen lassen, abgespielt. Damals war uns das eigentlich wurscht, aber im Endeffekt, rückblickend muss ich sagen, durch ihn bin ich zum Beispiel auf H.P. Lovecraft aufmerksam geworden, den ich heute mit Vergnügen lese. In anderen Stunden hatten wir tatsächlich Filme, zum Beispiel den Herr der Fliegen, hat natürlich dann kein Mensch interessiert, um zum Diskutieren. Aber so sind im Nachgang eigentlich betrachtet Grundlagen gelegt worden für Themen und für Interessen, die ich heute nach wie vor sehr genieße und mit Freude lese und sehe und auch Diskussionen drüber führe. Also ich habe das sehr bereichernd empfunden. Damals war es sicher nur ein Filmmaterial und jeder hat auf die Uhr geguckt, bis irgendwie die Ferien anfingen. Ja, dankeschön. In diesem Sinne, schönes Wochenende.
Susanne Meyer vom Verband Bildung und Erziehung. Wenn Sie das jetzt hören, diesen Vergleich damals und heute, gibt es heute ganz andere Möglichkeiten? Gibt es das heute auch noch?
Also ich glaube, wir haben viel individuellere Möglichkeiten, um Spuren von Filmen darzustellen. Wir haben Dokumentationen, also die breite Masse von Medien, die wir nutzen können, ist natürlich vorhanden. Also ob das jetzt YouTube ist mit kurzen Sequenzen, ob das Apps sind, die darauf spezialisiert sind. Also wenn es den Unterricht bereichern kann, dann haben wir mehr denn je, glaube ich.
Herr Kepser, das war wirklich ein Beispiel von Anno Dunemals, oder was ist so Ihre Einschätzung als Wissenschaftler?
Ich hoffe, dass es eigentlich ein Beispiel für Anno Dunemal ist, denn auf die Art und Weise ist Filmbildung eigentlich nur zufällig entstanden, weil die Lehrkraft, wie gerade berichtet, Zeitung gelesen hat und sich eigentlich nicht drum gekümmert hat, was denn jetzt mit dem Film beziehungsweise mit dem Hörbeispiel, was da gezeigt war, oder Lesung, was auch immer es war, nicht weiter gearbeitet worden ist. Und dann überlässt man eigentlich die Bildung dem Zufall, und das ist eigentlich keine Bildung, denn Schule ist immer systematisch in ihren Lernprozessen angelegt, und das ist dann eigentlich kein wirklicher Lernprozess. Es ist vielleicht eine Anregung, und es wird den einen oder anderen, wie eben auch gerade den Hörer dazu angeregt haben, eine bestimmte Spur weiter zu verfolgen, aber das ist letztendlich eben dem Zufall geschuldet, ob das klappt oder nicht. Und ich denke, da sind wir heute weiter, in der Tat. Also weil wir für die Schulen inzwischen recht ausgefeilte Kompetenzmodelle entwickelt haben, mit denen Lehrkräfte dann gezielt ihre Schülerinnen und Schüler an das Filmereignis heranführen können, ganz egal, ob das Dokumentarfilme sind, der Spielfilme oder auch YouTube-Clips, wie auch immer. Oder auch Instagram Reels. Also das sind unterschiedliche Filmformate, die arbeiten auch unterschiedlich. Und dahinter zu schauen und dann gegebenenfalls sogar vielleicht selber auch einen Film zu drehen, das sind heute die Chancen, die wir durchaus haben.
Helena Haare, jetzt sind Sie ja schon kurz vor der Ziellinie als Schülerin. Würden Sie sagen, Sie haben auch richtig Filmanalyse gelernt? Also wie ist ein Film gebaut, Dialoge, Schnitt, die Symbolik, die eingesetzt wird, die Musik? Oder war es eher doch das Konsumieren?
Das auf gar keinen Fall. Also wie ein Film entsteht, das hatten wir überhaupt nicht behandelt. Es ist wirklich hauptsächlich das Konsumieren, das reine Faktenwissen, was man aus dem Film herauszieht. Darauf wird Wert gelegt bei uns.
Ja. Herr Kepser, da setzen Sie natürlich an in Ihrer Ausbildung, jetzt speziell an der Universität Bremen. Wie sieht denn das so aus in der deutschen Bildungslandschaft nach Ländern mal? Wo kommt denn Film im Lehrplan verbindlich vor?
Also wirklich verbindlich leider in keinem Lehrplan, meines Wissens. Aber als Anregung beziehungsweise als Angebot, dass sich Lehrkräfte damit mit Schülerinnen und Schülern intensiv auseinandersetzen sollen, steht es inzwischen überall in allen Lehrplänen drin. Das hat ein bisschen was auch damit zu tun, dass die Verbindlichkeit moderner Lehrpläne eher zurückhaltend gestaltet ist. Weil man die Verbindlichkeit dann gerne oder entweder den Bundesländern überlässt, je nachdem, ob es sich um die bundesweiten Standards handelt oder eben um Lehrpläne, Curricula der einzelnen Bundesländer. Und selbst die sagen dann, die genaue Interpretation überlassen wir dann gegebenenfalls den Schulkonferenzen an den jeweiligen Schulen, die ihre schulinternen Curricula bauen. Also insofern ist das mit der Verbindlichkeit tatsächlich ein Problem. Jetzt nach wie vor. Aber expressis verbis ist Filmbildung vorgesehen. In allen Lehrplänen, Curricula der Sekundarstufe 1 und 2 mindestens.
In der Praxis bei Ihnen in Mecklenburg-Vorpommern, Frau Meyer, da können Sie ja für das Bundesland sehr gut sprechen. Wie normal und wie häufig, würden Sie mal sagen, ist der Filmeinsatz im Unterricht?
Ja, das lässt sich gar nicht so genau sagen. Ich denke, das ist von Schule zu Schule unterschiedlich und auch tatsächlich von Fach zu Fach. Ich denke, dass in den naturwissenschaftlichen Fächern mittlerweile gute Möglichkeiten sind oder auch in den gesellschaftswissenschaftlichen Fächern. Es ist aber auch so, dass wir natürlich schauen müssen, welche Kompetenzen oder welche Ressourcen an den Schulen sind vorhanden. Also bei uns ist das nicht so, dass die eine Schule oder dass alle Schulen komplett gut ausgestattet sind, dass alle gleich viel Material, gleich viel Digitalisierung bekommen. Das heißt also, es gibt auch Schulen mit grünen Tafeln und wenig Möglichkeiten. Es gibt auch Schulen, da ist es ein bisschen anders. Dann kann man schon über die Active Boards oder über die TV-Möglichkeiten oder Fernsehmöglichkeiten über die Technik natürlich mehr darstellen. Das hat wirklich tatsächlich auch was mit den Bedingungen zu tun an den Schulen selbst. Und wenn ich dann schaue, gehe ich mal vom Worst-Case-Szenario aus und es ist eine gute Schule, dann denke ich, bedient man sich schon kleinen Clips mehr als in anderen. Und das, wie gesagt, kommt auch auf die Lehrkraft an. Wie weit recherchiert man? Dann hat das auch natürlich was mit dem Urheberrecht zu tun, was natürlich auch für uns wichtig ist im Unterricht. Man kann ja nicht alles wahllos benutzen. Das muss man natürlich schon vorsortieren für sich. Und dann sind diese äußeren Bedingungen natürlich dafür verpflichtend, dass man dann weiß, wie man agiert.
Wie verbreitet, Frau Haré, sind denn inzwischen bei Ihnen im Unterricht, 11. Klasse, Gymnasium Thüringen, Weimar, so Tablets, iPad-Klassen ist ja auch so ein Stichwort.
Ich glaube, man muss da einen sehr großen Unterschied sehen, wo man wohnt. Also in der Stadt ist es durchaus regelmäßiger und kommt es häufiger vor, anstatt auf ländlichen Schulen. Also da sind Tablets seltenst der Fall, erst recht Schultablets. Ich zum Beispiel an meiner Schule kann sagen, da ist es erlaubt, seine eigenen Geräte mitzubringen. Da wird auch kaum Unterschiede gemacht, welches Gerät man hat. Und hauptsächlich benutzt man das Ganze zum Schreiben. Man ist aber noch nicht den Schritt gegangen, aktiv das Ganze im Unterricht zu verwenden, wie zum Beispiel für Filmclips, um selber vielleicht Videos zu drehen. Da ist man fast überall in Thüringen noch nicht so weit, beziehungsweise es gibt da ein paar Vorreiterschulen.
Geht die Frage in die richtige Richtung, Herr Kepser, mit diesen Tablets auf dem Tisch? Revolutioniert das den Unterricht und ist das dieses Einfallstor für mehr Clips, mehr Bewegtbild, mehr Film im Unterricht?
Naja, ich glaube, das muss man differenzieren, zu welchem Zweck die Clips eingesetzt werden. Also wenn es tatsächlich darum geht, mithilfe von Learning-Apps und Erklärvideos bestimmte Sachverhalte an die Schülerinnen heranzubringen, und zwar individualisiert, dann ist die Möglichkeit über Tablets oder gegebenenfalls auch über Smartphones durchaus eine, die man ergreifen kann. Und wir wissen ja heute auch, dass 98% aller Schülerinnen und Schüler im Besitz eines Smartphones sind, sodass man sagen kann, bring your own device, heißt das Stichwort, ist eine Lösung für Schulen, bei denen die technische Ausstattung noch nicht so weit ist. Ich möchte aber darauf hinweisen, dass wenn es jetzt um Dokumentarfilm oder Spielfilm geht, Film eigentlich etwas ist, was im kollektiven Erleben bei uns stattfindet. Und dann ist das individualisierte Schauen auf kleinen Bildschirmen eigentlich nicht die richtige Wahl. Also es kommt wiederum darauf an, für was ich eigentlich Film einsetzen will.
Wenn Sie mal
vielleicht
so
noch eine Nebenbemerkung zu dem Problem, was gerade angesprochen worden ist. Das Bundesland Bremen hat seit, ich glaube inzwischen 2 oder 3 Jahren, für alle Schülerinnen und Schüler Tablets zur Verfügung gestellt. Also jeder Schüler, jede Schülerin im Bundesland Bremen hat einen vom Stadt Bremen gesponserten iPad, kann auf so ein Gerät zurückgreifen.
Frau Meier, ein bisschen aus Ihrer Praxis erzählt, setzen Sie fiktionale Filme und dokumentarische Filme irgendwie gleich ein und halten Sie die auch für gleich geeignet?
Also ich glaube, dass das wirklich auch aufs Fach drauf ankommt. Wenn ich mal im Deutschunterricht reinschaue bei mir, dann sind natürlich fiktionale Filme ein Instrument, um auch die Logiken der Filmemacher natürlich zu erkennen, wo es doch bei Dokumentationen eher um Dinge geht, Wissen zu filtern, zu erkennen, wo liegt da der Inhalt und so weiter und so fort. Also ich kann das tatsächlich nur von den Fächern im Unterschied betrachten. Für mich ist natürlich auch eine Dokumentation im Deutschbereich möglich, um dort auch entsprechend Kriterien und Analysen durchzuführen, aber da bediene ich mich tatsächlich im Deutschunterricht eher lieber den fiktionalen Film, so auch in Verbindung mit den gelesenen Büchern dazu. Vielleicht ist es da auch eine Möglichkeit, dann auch Adaptionen zu erkennen und die zu analysieren.
Ich möchte mal, Herr Kepser, Sie noch mal fragen zur Filmdauer. Was empfehlen Sie denn da? Wir haben jetzt eingangs gehört aus Thüringen von der Frau Haré, die ganze Stunde durch einen Dokumentarfilm gucken. Ja, okay, das kommt vor. Aber gibt es nicht irgendwie so andere Möglichkeiten, das so scheibchenweise zu machen?
Ja, zunächst einmal ist der Langfilm ja nur eine Option. Wir haben ja auch ein großes, breites Feld von Kurzfilmen, die man hervorragend eben auch in 90 Minuten unterbringen kann und dann eben sie nicht nur sehen, sondern auch eben drüber sprechen, sie analysieren kann. Also der Langfilm ist nicht unbedingt immer die nötige Option. Das Problem, was gerade angesprochen worden ist, geht für mich, wenn ich das richtig verstehe, in Richtung Literaturverfilmung. Was macht man eigentlich mit Literaturverfilmungen? Und das ist ein schwieriges und heikles Gebiet für die Didaktik. Also zum einen sind Literaturverfilmungen im engeren Sinne, und darunter kann man dann die Adaption oder die Interpretation, ich spreche lieber von Interpretation, filmische Interpretation von Klassikern oder von Kinder- und Jugendliteratur oder von populärer Literatur verstehen. Denn nur dann ist überhaupt die Chance gegeben, dass die Zuschauerinnen den ursprünglichen Stoff, den Prätext kennen. Nur dann kann man eigentlich im engeren Sinn von Literaturverfilmung sprechen. In der filmischen Praxis ist es tatsächlich so, dass etwa schätzungsweise, sagen die Filmwissenschaftler, 60% aller Spielfilme und Serien auf literarische Vorlagen zurückgehen oder gegebenenfalls auch vielleicht auf Games, also auf Computerspiele. Auch das ist eine Möglichkeit. Also nur dann wird es interessant. Und dann begegnet ja einem Zuschauer ein fremdes Bild von dem, was er sich selbst im Kopf überlegt hat, gesehen hat beim Lesen, beim Rezipieren des Ursprungsstoffs. Und das ist ein spannendes Verhältnis. Und das kann man natürlich auch dann durchleuchten. Was haben die Filmemacher sich dabei gedacht, wenn sie Figuren vielleicht gegen die Zuschauererwartung besetzt haben, wenn sie den Stoff versetzt haben in eine andere Zeit, in einen anderen Handlungsort und so weiter. Was wird damit eigentlich bewirkt in der kulturellen Auseinandersetzung mit dem Ursprungsstoff?
Wie halten Sie es denn da, Frau Meier? Sie hatten eine klassische Lektüre im Fach Deutsch und danach gibt es einen Film dazu. Ist das dann der krönende Abschluss oder wie setzen Sie das ein als Möglichkeit?
Ja, also ich möchte auch nochmal auf die kulturelle, auf den kulturellen Aspekt von eben zurückgreifen. Ich finde es total günstig, dass man auch, nehme ich jetzt nochmal den Geografieunterricht, dort Sequenzen einsetzt, um auch die kulturellen Möglichkeiten und die kulturelle Entwicklung in einzelnen Ländern zu erklären. Also das finde ich auch nochmal total wichtig. Wenn ich aber jetzt in den Deutschunterricht gehe und ich habe dann ein Buch gelesen, nehmen wir mal Romeo und Julia, kann ich natürlich auf den Film zurückgreifen und kann als krönenden Abschluss sagen, ja, ich gucke mir den Film an. Ich kann es aber auch anders machen. Ich kann den Film selbst drehen. Ich kann selber sagen, ich nehme mir einen Akt aus dem Buch und lass das die Schüler entwickeln und schaue das als krönenden Abschluss dann und weiß dann aber trotzdem, dass inhaltlich alles abgearbeitet ist und sehr nüchtern betrachtet abgearbeitet ist, aber dass man dann hinterher sagt, also ich gucke mir jetzt nicht den Film an, wir wissen ja, was passiert ist und wir werden einfach selbsttätig, finde ich viel sinnvoller.
Und jetzt der Rat vom Fachmann, Herr Kepser, was sagen Sie, immer erst das Buch lesen und dann den Film und bloß nie umgekehrt?
Nee, das ist nur eine Option, es ist natürlich die am häufigsten gewählte. Aber auch die, die didaktisch gesehen vielleicht die herausforderndste ist. Eben aufgrund des gerade beschriebenen Phänomens, dass man eben schon bereits eigentlich einen Film im Kopf hat, bevor man den Film sieht. Weil man sich ja intensiv, sagen wir mal, mit Romeo und Julia beschäftigt hat. Dazu kommt noch, dass Romeo und Julia noch ein Theaterstück ist. Noch eine Besonderheit obendrauf. Und dann eben einer der zahlreichen Verfilmungen begegnet. Es gibt davon, ich weiß nicht, 15, 16, 17, sowas würde ich jetzt mal gerade schätzen. Ich meine, das hat natürlich auch eine Riesenchance, weil ich dann auch vergleichend herangehen kann. Ich nehme Romeo und Julia Inszenierung, filmische Inszenierung aus den 30er Jahren von mir aus und vergleiche sie mit einem aus der Jetztzeit und so weiter. Also da ist viel Musik drin, aber das klassische Arrangement hat eben tatsächlich zunächst mal das Problem, dass die eigenen Bilder auf die fremden Bilder treffen. Und das erzeugt auch bei vielen Schülerinnen und Schülern zunächst mal so einen gewissen Widerwillen, was absolut verständlich ist.
Da wollte ich fragen, vielleicht abschließend an Helena Haré nochmal die Frage, ob bei Ihnen ein Film so besonders aus der Schulzeit bislang in Erinnerung geblieben ist?
Definitiv. Ich erinnere mich sehr gut an den Film Der Biberpelz. Das war ein Theaterstück. Ich glaube, das wurde in Berlin aufgeführt und währenddessen auch verfilmt.
Auch auf Berlinerisch, und Gerhard Hauptmann ist ja viel mit Dialekt.
Richtig, Genau. Und wir hatten davor das Buch gehabt und ich habe mich sehr schwer getan, den Dialekt zu verstehen, während ich es gelesen habe. Und da hat mir die Verfilmung unfassbar geholfen, einfach in diesen Slang reinzukommen und überhaupt den Inhalt zu verstehen, was gesprochen worden ist, weil das Ganze zu lesen macht es um einiges schwerer.
Danke, Helena Haré, Vorsitzende der Landesschülervertretung Thüringen, dass Sie an unserer Sendung bis hierhin teilnehmen konnten. Zur Frage, wie der Film als Medium in der Schule attraktiv bleibt. Und dazu interessiert uns auch Ihre Meinung, Ihre Erfahrung. Ich sage nochmal unsere Hörertelefonnummer. 00800 4464 4464. Und die E-Mail-Adresse ist campus@deutschlandfunk.de. Dann gerne auch mit Ihrer Rückrufnummer. Filme im Unterricht, Füllfilme vor den Sommerferien. Warum sie besser sind als Ihr Ruf. Füllfilme vor den Sommerferien, warum sie besser sind als ihr Ruf. Es machen weiterhin mit in unserem Bildungsmagazin Susanne Meyer vom Verband Bildung und Erziehung, Professor Dr. Mathis Kepser von der Universität Bremen, dort Professor für die Didaktik des Deutschen mit dem Schwerpunkt schulbezogene Medienwissenschaft. Und wir wollen auch blicken auf die Chancen und den Reiz für Jugendliche, Filme selber zu machen, jetzt hier im zweiten Teil. Und darum haben wir jetzt die Chance zu sprechen mit Linja Teistler. Sie ist selber Filmemacherin, 14 Jahre alt. Sie stammt aus Flensburg, geht dort aufs Förde-Gymnasium, 8. Klasse. Aber Linja, ich erreiche dich gerade in Augsburg bei einem Wettbewerb. Ja, hallo. Der Wettbewerb, ist das der Deutsche Jugendfilmpreis 23, an dem du gerade teilnimmst?
Ja, genau.
Und der läuft gerade. Wie heißt dein Film?
Der heißt Cousine zu Besuch.
Wie ist der entstanden? Mit Gleichaltrigen?
Ja, genau. Mit Leuten aus meiner Klasse, aber auch von anderen Schulen.
Mhm. Wie ist der gemacht worden durch euch? Also jetzt vielleicht sogar im Schulraum oder wo trefft ihr euch? Und wie wird man zu einer Filmemacherin heute?
Ja, also der Film, den haben wir nach der Schule gemacht, aber ja genau, also wir haben uns da getroffen und die Idee war sehr spontan. Wir machen öfters Filme, ja manchmal auch für Schulprojekte oder ja die Film-AG, die habe ich in meiner Schule gegründet, da machen wir auch Filme.
Das ist jetzt ein Kurzfilm, dieser Wettbewerb, wenn du das ein bisschen schilderst, was findet da gerade statt? Ihr seid sehr, sehr viele da und ein Film nach dem anderen läuft in einem großen Kino in Augsburg?
Ja, genau. Also es war jetzt auch ein sehr langer Film dabei, der ging 1,5 Stunden. Aber sonst gehen die meistens so zwischen 4 bis 20 Minuten.
Um was geht's in Cousine zu Besuch?
Da kommt die Cousine zu Besuch und die können sich überhaupt nicht leiden und dann streiten die sich die ganze Zeit und am Ende sind sie beide sehr verletzt und ja.
Das Bundesfilmfestival, was da gerade stattfindet, euer Film ist schon gelaufen, geht über mehrere Tage, Gelder kommen ja letztlich und der Wettbewerb dahinter steht letztlich das Bundesfamilienministerium. Was würdest du denn sagen, Linja, was ist an Film für dich wichtig?
Also ich finde es so schön, dass man genau, also so Geschichten kann man wirklich so zum Leben erwecken. Man kann sie zu Bildern machen, zu Ton und wirklich, dass man sie wirklich sehen kann und wirklich hineinführen kann, so dass es halt wirklich ein Film wird.
Mhm. Wie lange machst du schon Filme?
Ich weiß nicht genau, also seit ich sehr klein bin, so mit 5, 4.
Ging das los mit dem Handy schon damals?
Ja, genau. Also ich hatte auch eine kleine Kamera damals und ja, dann habe ich einige Zeit Handy und jetzt habe ich eine richtige Kamera.
Mhm. In der Schule, wie ging das los? Hast du da auch schon mal Filme gemacht?
Ja, genau. Also ich mache ja immer gerne Filme und so und dann wollten wir gerne was in der Schule drehen, da wir halt irgendwie, wir hatten uns eine Geschichte ausgedacht, was wirklich so ein bisschen in der Schule so passiert war. Und dann haben wir uns gedacht, dann machen wir doch eine Film-AG mit Leuten aus unserer Klasse oder auch aus anderen Klassen, die Lust haben, da mitzumachen. Und ja, genau so ist das dann entstanden.
Was ging es in dem Film dann?
Also da ging es um Mobbing. Also in unserer Klasse war es jetzt nicht so doll. Wir haben es ein bisschen ausgeschmückt mehr. Aber wir haben es dann so ein bisschen sozusagen nachempfunden, wie sich das anfühlt und so, genau.
Frau Meier, um diese Eindrücke von der Linja Theisler jetzt mal einzubringen in unsere Sendung. Ist das eine ganz tolle Sprungbasis, ein Sprungbrett für Unterricht, dass man produktiv mit Film umgeht?
Ja, also das ist ja das, was ich auch immer schon anklingen lassen habe. Ich finde es wahnsinnig spannend, wenn Kinder und Jugendliche einfach ihre Impressionen mit in Filme packen können, miteinander kommunizieren, auch die Orientierung im Alltag haben. Man merkt ja auch eben in dem Film Cousine zu Besuch, dass das ein aufgenommenes Thema ist, was Jugendliche oder Kinder beschäftigt. Und dass das mit in die Schule genommen werden kann, um einfach auch dann ja, fiktive Filme zu gestalten, ist wahnsinnig spannend. Dann, ich finde einfach, auch hier kann man das Hör- und Leseverstehen oder das, die Sprachkompetenz erweitern, das Aneinanderrücken, beziehungsweise dass man auch Diskussionsgrundlagen für verschiedene Themen hat und auch ja, das Gesehene nochmal dann analysieren kann. Mhm. Das finde ich sehr spannend.
Mhm. Linja, setzt du deine Filme auch ein, manchmal in der Schule, also zum Beispiel in Englisch oder sowas?
Ja, genau. Also wir sollten in Englisch ein Referat machen, aber wir durften von unserer Lehrerin auch einen Film machen und haben dann gesagt, dass wir das auf Englisch machen. Und dann haben wir uns nach der Schule getroffen und haben dann auch während der Dreharbeiten versucht, auch hinter den Kulissen immer auf Englisch zu reden und haben dann sozusagen so den Film gemacht.
Was war das Thema da bei Englisch?
Also wir haben uns da so was ausgedacht. Da waren zwei Mädchen, also Freundinnen, auf dem Campingplatz. Die haben sich immer Streiche gespielt und am Ende verletzen die sich auch gegenseitig, also das ist halt sehr heftig dann und dann sagen sie gegenseitig, dass sie nun aufhören damit, weil das halt zu doll wird und dann werden aber die Streiche einfach weitergespielt und keiner sagt, dass er es war, also beide behaupten, sie waren es nicht und dann weiß man am Ende nicht genau, also dann ist es so ein offenes Ende, ob sie es weitergemacht haben oder ob noch irgendeine andere Person vom Campingplatz da dabei war.
Mathis Kepser, um sie mal wieder reinzunehmen, da sprudelt doch unglaublich viel Kreativität. Und unsere Eingangsphase der Sendung war so ein bisschen Sommerhitze, so sich schleppen zu den Ferien, so einen Film mal, um runterzukommen und zu entspannen. Das ist ja wirklich ein Riesenspannungsbogen, was wir hier mit dem Film machen können.
Absolut. Und ich finde es ganz toll, dass die Schülerin da gerade erzählt hat. Also das ist ein toller Einstieg in die Filmwelt. Zumal ja zum Dreh ja auch noch der Schnitt dazu kommt. Ich nehme an, dass die Filme dann auch nachbearbeitet worden sind.
Linja?
Wie bitte?
Sind deine Filme dann auch nachbearbeitet worden und leisten das dann auch Schüler oder machen das dann manchmal Erwachsene?
Nee, also wir treffen uns dann, weil wir sind halt meistens, sind wir erst abends mit dem Dreh fertig, dann treffen wir uns einen anderen Tag nochmal und schneiden das dann so zusammen fertig mit Musik und alles. Wir haben auch oft schon Musik selbst gemacht, genau.
Super, ganz große Klasse. Ja. Denn der eigentliche Film entsteht ja meistens erst am Schneidepult, beziehungsweise heutzutage natürlich über die Schnittsoftware. Und das mal zu erleben, was da passiert, Bild für Bild und das kombiniert mit Ton, das ist eine hervorragende Schulung. Keine Frage.
Schulung eigentlich für was? Um so Medienkompetenz ist ja auch so ein Totschlagwort, ne? Aber jetzt bei der Filmkompetenz, glaube ich, sind wir jetzt an so einem Punkt, wo Sie das mal erklären können, wie das wirklich erworben werden kann.
Naja, Film ist ja etwas Gemachtes. Und wenn ich das selber nachvollziehe, was Profis machen, wenn sie, egal ob Dokumentarfilm im Übrigen oder Featurefilm, also Spielfilm, wenn ich das selber nachvollziehen kann, dann merke ich erst eigentlich, wie viel Arbeit, wie viele Details da eine Rolle spielen, bevor ein Film dann so aussieht, dass die Filmemacher damit zufrieden sind. Also das ist sicherlich ein guter Zugang, um den Film als Kunstwerk, und das ist ja in jedem Fall, selbst wenn es nur ein Miniclip für YouTube ist, auf die Spur zu kommen. Und das hilft auch, Filme anders zu sehen. Also ich kann mir vorstellen, dass Sinja auch die Erfahrung gemacht hat, wenn sie jetzt mit ihrer Erfahrung des Filmedrehens auf einen Film trifft, egal ob Dokumentarfilm oder Spielfilm, dass sie viele Dinge ganz anders wahrnehmen kann.
Das professionelle Auge einsetzen kann. Linja, bleib mal bitte in der Telefonleitung. Unsere Sendung geht ja auch bis 15 Uhr. Aber ich möchte einen anderen Hörer begrüßen, der Campus und Karriere hört hier im Deutschlandfunk. Herr Bressel, Sie sind Lehrer für Deutsch und Fremdsprache in Berlin. Deutsch. Willkommen.
Ja, hallo. Deutsch als Fremdsprache und Deutsch als Zweitsprache für erwachsene Deutschlernende. Genau.
Herr Bressel.
Und ich benutze regelmäßig gerne Filme im Fremdsprachenunterricht. Ja. Es hat einfach verschiedene Vorteile, solange es didaktisiert ist. Also man muss auf jeden Fall Aufgaben zur Vorentlastung stellen. Ich hatte jetzt ein Video, einen Panoramabeitrag, der war 45 Minuten. Da ging es dann um die Frage, soll man Kindern das Smartphone in der Schule verbieten? Ich habe da erstmal eine Diskussion vorab geführt, dann Wortschatzentlastung. Dann habe ich ihnen einen Teil des Beitrags als Lückentext gegeben. Dann sollten sie Wörter heraushören. Sie sollten später noch einen Text dazu schreiben, also ihre eigene Meinung, eine Stellung dazu beziehen. Also wichtig ist halt, das einzubinden. Ne? Also einfach ganz am Anfang hatte eine Schülerin in ihrer Sendung gesagt, ja, wir sollten halt 45 Minuten einen Film gucken und was mitschreiben. Also das ist halt so die billigste Variante. Also man soll den Schülern und Schülerinnen schon zumindest auch mitteilen, was sie mitschreiben sollen, worauf sie achten sollen. Und ich finde es halt wichtig, dass man alle Fertigkeiten, also im Fremdsprachenunterricht geht es ums Hören, Lesen, Sprechen und Schreiben, dass man die miteinander verbindet.
Und Herr Bressel, wie haben Sie sich da die Methodik angeeignet? Gibt es da Standardwerke?
Gibt es nicht. Also es gibt im DAF-Bereich, es gibt eine Autorin, die heißt, glaube ich, Birgit Schwertfeger, die hat schon relativ früh das sogenannte Seh-Hör-Verstehen ins Spiel gebracht. Also nicht nur das reine Hörverstehen, sondern eben auch den Einsatz von Filmen im DAF-Bereich propagiert. Und da habe ich mich ein bisschen reingefuchst. Aber ansonsten war das dann doch eher alles Learning by Doing, beziehungsweise ich habe mir dann also im Laufe der Jahre die Lehrwerke einfach angeguckt, welche Aufgabentypen passen da am besten. Und da sammelt man einfach seine Erfahrungen als Lehrkraft und kriegt dann ein Gefühl dafür, welche Aufgabentypen am besten passen.
Und im Studium oder dann in der Referendarsphase, Frau Meier, was ist da los an Bildung in Sachen Film?
Ja, also ich habe nochmal darüber nachgedacht während der Frage gerade und davor. Es ist tatsächlich so, dass man die Wahl im Germanistikstudium hat, Adaptionen von Filmen zu analysieren, selber aktiv auch zu werden. Aber ich glaube, dass das immer noch zu wenig als Gestaltungsmittel genutzt wird und dass dort auf dieser Ebene natürlich auch entsprechend Nachholbedarf ist, sodass da im Bereich Vorbereitungsdienst für die Lehrkräfte auch etwas geschaffen wird, dass man nicht nur das Medium Buch, sondern auch das Medium Film als banal betrachtet, sondern dass es halt auch was Besonderes sein kann, dass man das auch anders einsetzen kann als immer nur kurz vor den Sommerferien.
Herr Kepser, wie ist es da in Ihrer Lehrtätigkeit? Wo ist es verbindlich, dass sich man im Germanistikstudium mit dem Film auseinandersetzt zum Beispiel?
Bei uns ist es tatsächlich verpflichtend. Und zwar jetzt nicht in den Fachwissenschaften. Und da mag es tatsächlich so ein bisschen eher dem Zufall auch wieder mal geschuldet sein, ob einem germanistischen Kollegen aus der Literaturwissenschaft zum Beispiel findet oder der vorhanden ist, der sich dafür interessiert. Denn die klassische Germanistik ist natürlich nach wie vor eher buchorientiert. Aber zu einem Lernstudium gehört eben nicht nur die fachwissenschaftliche Ausbildung, sondern auch die fachdidaktische. Und in dem Teil ist bei uns in Bremen die Auseinandersetzung mit allen Medien, aber mit einem Schwerpunktfilm, sowohl auf Bachelor- wie auf Master-Ebene verpflichtend.
Linja, hörst du jetzt noch zu? Würdest du sagen, sind deine Lehrer die Experten oder du? Linja.
Ja?
Ja. Wirst du sagen, du bist dann trotzdem die Expertin, weil du schon so lange Film machst, wenn mal Film im Unterricht vorkommt? Wie ist das bei dir?
Also die Lehrer kennt sich meistens nicht so gut aus mit Film halt so. Aber manchmal gucken wir halt Filme, die wirklich sehr gut zum Thema passen, was wir machen. Und die Filme sind dann auch wirklich sehr schön gemacht. Und da staune ich auch manchmal. Also das hätte ich wahrscheinlich nicht so gut hingekriegt. Aber unser Lehrer, der sagt halt, also der hat auch selber mal ein Video gedreht, so ein Lernvideo für uns. Und da meinte er zu uns, dass wir das ja besser könnten. Aber er hat sich sehr viel Mühe für uns gegeben.
Das ist schön zu wissen, Herr Bressel. Und um Sie nochmal in Berlin einzufügen, mit Deutsch als Fremdsprache, wie reagieren denn Ihre Schüler beim Betrachten von Filmen? Kriegen Sie die da ganz anders aus einer Reserve raus, als wenn es nur um Texte geht in einem Buch?
Ja, natürlich. Also es ist eine Herausforderung, vor allem, also man muss halt unterscheiden, wenn das ein gesprochener Moderationstext ist, ist es leichter zu verstehen, aber auch dann in der Regel sehr anspruchsvoll, also je nach Sprachniveau. Wenn die Schüler jetzt B1 sind oder B2 und man gibt denen einen Originalbeitrag, einen politischen Beitrag wie von Panorama oder Monitor, dann sind die erstmal überfordert. Deswegen ist halt die Vorentlastung so wichtig, dass man da schon mal Vokabular herausgreift, auf das sie achten können, auf das sie achten sollen. Und wenn man das vorentlastet, wenn man das nachbearbeitet, dann ist es profitabel. Wenn man denen einfach nur so einen Beitrag zeigt, sind die in der Regel hoffnungslos überfordert. Aber man nimmt ihnen halt damit auch ein bisschen die Angst, ne? Also man kann damit auch anregen, sich privat einfach mal an solche Filme heranzutrauen.
Gibt es einen Film, den Sie eigentlich immer zeigen?
Ich habe mal Mediziner unterrichtet und da hatte ich einen wunderbaren Beitrag von der Deutschen Welle, eine junge Ärztin aus Rumänien, die nach Deutschland kam. Den habe ich bestimmt schon 20 Mal gezeigt, aber den zeige ich nicht mehr. Das ist mir dann doch auch zu langweilig jetzt geworden, weil der auch ein bisschen nicht mehr ganz aktuell ist.
Ja. Dankeschön, Herr Bressel, für Ihren Anruf. Ja. Auch die 008004464 gewählt hat Frau Benedikt, die ich gerne hier einführe in unsere Runde. Sie waren Moderatorin für Lehrerfortbildung in Nordrhein-Westfalen?
Ja, ganz genau. Und ganz besonders hatte ich die Chance, in Yad Vashem in Jerusalem an einem Projekt teilzunehmen. Da wurden einige Lehrer aus Deutschland eingeladen zum Thema Teaching the Holocaust. Und ich hatte das Glück in gewisser Weise, dass mein Sohn Filmproduzent ist und den Film Mein Leben nach den Erinnerungen von Marcel Reich-Ranitzky verfilmt hat. Und da habe ich den in Yad Vashem erzählen können, welche Erfahrungen ich gemacht habe, dass die Schüler, die diesen Film gesehen haben, dass die auf ganz andere Art und Weise, als ich es sonst kenne, wenn ich ihnen Literatur präsentiert habe, sich identifizieren konnten mit diesen Erfahrungen, die der junge Marcel Reich-Ranitzky als Schüler in Berlin gemacht hat und eben auch, wie er es geschafft hat, zu überleben. Also ich kann nur sagen, ich finde, dass gerade Filme, obwohl Klammer auf, ich sagen möchte, ich bin mit meinen Schülern ganz oft ins Kino gegangen. Hier in Nordrhein-Westfalen gibt es ja so eine Möglichkeit, Kino und Schule. Und ich finde es noch viel besser, als in der Schule selber mit den Schülern in die Kinos zu gehen und dort die Filme anzugucken auf der großen Leinwand.
Linja, deine Erfahrung mit den Schulkinowochen in Schleswig-Holstein auch ganz etabliert?
Also mit unserer Klasse waren wir noch nicht im Kino, also seit ich auf dem Förde-Gymnasium bin, waren wir noch nicht im Kino, aber unser Lehrer fragt uns immer wieder, ob wir unsere Filme mal zeigen wollen und dann zeigen wir die halt oder ja, genau.
Wie ist es, Frau Meier, in Mecklenburg-Vorpommern? Also ich habe so den Eindruck, wo du hinschaust auf Bildungsservern, es gibt ja auch richtig lange Listen. Man kommt ja von Klasse 1 bis 12 oder so auf mehr als 100 empfohlene Filme, die von den Ländern, von den Bildungsministerien freigegeben sind sozusagen. Wie sieht es in Mecklenburg-Vorpommern aus, speziell bei den Schulkinowochen?
Naja, wir sind auch auf jeden Fall bemüht, das einfließen zu lassen in die, ich sag mal, in die letzten Wochen, sodass man auch dann Kinobesuch dabei hat. Aber es ist halt auch immer die Frage, es kostet ja auch immer Geld und da muss man natürlich immer schauen, ist das möglich oder ist das nicht möglich. Ich glaube, aufgrund dessen, dass viele Haushalte das auch, naja, etwas schwieriger haben in dem finanziellen Bereich, dass man da auch genau gucken muss, gehe ich jetzt mit den Kindern ins Kino oder nicht und kann ich das auch anders irgendwie gestalten. Aber wir sind trotzdem bemüht, dass wir zumindest einmal im Jahr mit den Kindern und Jugendlichen ins Kino gehen und dann aber auch vor Ort in ein freies Kino, sodass man dort auch nicht, ich sag mal, die normalen Filme, die in sämtlichen bekannten Kinosälen laufen, anschaut, sondern auch wirklich Filme, die anspruchsvoll sind, über die man sprechen kann, die man nachbereiten oder vorbereiten kann. Also das ist auf jeden Fall mit dabei. Eben weil dieses Medium Kino für mich auch wirklich spannend ist. Es ist das Flair. Es ist wie, als wenn man ins Theater gehen würde. Es hat einfach eine Bedeutung.
Mhm. Frau Benedikt, mit Yad Vashem und Reich Ranitzky, das geht mir noch so nach. Welche Reaktionen haben Sie denn beim Präsentieren erlebt?
Also ich hatte das Gefühl, dass eben ich die Schüler ganz anders erreiche, als wenn ich Texte nur mit ihnen durchgehe und die Möglichkeit, sich zu identifizieren und Empathie zu entwickeln, die hat mich sehr beeindruckt. Ich habe das an der Reaktion der Schüler gemerkt, an den Fragen, die sie gestellt haben. Also ich habe sehr, sehr gute Erfahrungen damit gemacht und ich denke zum Beispiel, wenn ich im Geschichtsunterricht den heraufziehenden Nationalsozialismus durchgenommen habe, dann bin ich mit den Schülern ins Kino gegangen, als hier bei uns in Bochum es die Möglichkeit gab, den Film Das Weiße Band von Michael Haneke anzusehen. Und ich weiß, wie die Schüler hinterher total erschüttert waren und völlig anders emotional reagiert haben, als sie das getan hätten, wenn ich mit denen einfach nur so Texte, die im Religionsbuch stehen, über den Nationalsozialismus angesehen hätte.
Füllfilme vor den Sommerferien, warum sie besser sind als ihr Ruf und uns auch angerufen hat Herr Beutel, den ich mit seinen Erfahrungen jetzt in der Runde begrüße. Hallo Herr Beutel.
Ja, hallo aus Eckernförde. Mhm.
Was ist denn so zum Thema Film im Unterricht Ihre Erinnerung?
Ja, also mir schwebt da sofort Erinnerung vor aus meiner Schulzeit in 60er Jahren. Hatten wir auch natürlich das Thema Nationalsozialismus und es wurde uns damals diese Schwarz-Weiß-Dokumentation gezeigt von der Befreiung des KZs Bergen-Belsen. Mhm. Das haben die britischen Truppen aufgenommen und also das ist natürlich sehr grausam, aber das hat mich zutiefst aufgewühlt und hat mich auch mitgeprägt in meiner antifaschistischen Haltung. Also das, ich habe da gemerkt, so ein Film, das bewirkt halt viel mehr, als wenn man jetzt einfach nur im Geschichtsunterricht einen Vortrag hört oder im Geschichtsbuch liest. Und ja, das fiel mir ein und mir fällt noch was anderes ein. Aktuell, also wir haben hier in Eckernförde ja ein großes Naturfilmfestival, Greenscreen, das ist einmal im Jahr im September, also nicht vor den Ferien, aber wir haben hier ein eigenes Schulkinoprogramm, also das Festival läuft über eine Woche und morgens ist es immer Schulkino und dann kommen halt Schulklassen aus der ganzen Region, also bis Kiel, Flensburg, Elmshorn, Rendsburg kommen hier nach Eckernförde, also mittlerweile sind das etwa 3.000 bis 5.000 Schülerinnen und Schülerinnen jedes Jahr und ja, diese Filme werden halt im Rahmen des Biologieunterrichts geguckt, aber auch Politik und Gesellschaft, weil Naturfilme sind ja nicht nur eskapistische schöne Bilder, sondern es geht ja auch häufig um Umweltfragen. Ja,
die auf dem Vormarsch sind. Herr Beutel, ja, vielen Dank für Ihre Anregung. Ich möchte das Erstgesagte nochmal aufgreifen, Herr Kepser. Die Filmaufnahmen bei der Befreiung des KZs Bergen-Belsen, ist das für Sie dann doch Quellenarbeit in dem Fall?
Ja, ich weiß es nicht.
Ich erinnere eben aus diesem Unterricht sozusagen heute nur diesen Film. Mhm. Natürlich haben wir darüber gesprochen und Ich meine, gut, ich hatte fast nur noch alte Nazi-Lehrer, aber es gab natürlich auch darunter Lehrer, die sich der Geschichte gestellt hatten. Und mein Geschichtslehrer war einer von denen und hat uns das als Dokumentation einfach gezeigt. Und also das hat, ja, wie gesagt, viel mehr bewirkt als jetzt einfach nur ein Text oder was anzuhören. Und weil diese Bilder gehen einem nie wieder aus dem Kopf. Also die habe ich auch später immer wieder gesehen. Mal dieser Film ist ja sehr berühmt, weil er eben ganz authentisch ist und unmittelbar sozusagen in den ersten Stunden oder ersten Tagen aufgenommen wurde. Und da sah man dann diese Leichenberge und das und diese und das hatten wir ja vorher als Schülerinnen und Schüler noch nie gesehen.
Herr Kepser, die Wirkungsmacht des Films, wie Herr Beutel das schildert?
Naja, also Kino und Film sind Emotionsschleudern, hat mein Kollege von mir gesagt. Und das stimmt auch. Also es gibt, glaube ich, kein Medium, was uns mehr in Beschlag nehmen kann, als das Filme sind. Aber das hat natürlich auch zwei Seiten. Also zum einen ist es natürlich so, dass auch diese Aufnahmen, die damals entstanden sind, nicht ohne Intention aufgenommen worden sind und schon gar nicht zum Dokumentarfilm dann zusammengestellt worden sind. Also deswegen muss man da auch immer ein bisschen kritisch hinschauen. Denn natürlich ist auch mit diesem, man kann sagen, in gewisser Weise dokumentarischen Material auch Propaganda gemacht worden, darf man dabei nicht vergessen. Natürlich im Sinne jetzt der Besatzungsmächte, die zu Recht natürlich darauf hinarbeiten mussten und wollten, dass die deutsche Bevölkerung damals ein Bild von den Ereignissen zu sehen bekommt, das sie vorher nicht kannten. Also keine Frage. Aber gleichwohl.
Und auch wichtig, das nochmal zu betonen. Ja,
ja genau, absolut. Aber eben auch das sind gemachte Produkte. Und auch dahinter zu schauen, wie sie gemacht sind, ist wahnsinnig wichtig für das, was wir als Medienkompetenz betrachten.
Wunderbar, ein schönes Schlusswort. Das war unser Bildungsmagazin Campus und Karriere. Füllfilme vor den Sommerferien, warum sie besser sind als ihr Ruf. Danke fürs Zuhören und Mitmachen, sagt Henning Hübert. Und besonderen Dank an Susan Meyer, Bundessprecherin junger VBE beim Verband Bildung und Erziehung. Matthias Kepser, Professor für die Didaktik des Deutschen unter Einschluss der filmbezogenen Medienwissenschaften, Universität Bremen. Am Anfang der Sendung war Helena Haré dabei, Vorsitzende der Landesschülervertretung Thüringen. Und danke an Linja Teistler, Filmemacherin aus Flensburg, gerade beim Deutschen Jugendfilmpreis in Augsburg.